geschiedt zo einer bestimmten Form von Adventspredigt, meine Lieben. Ehrlich gesagt, da schweifen meine Gedanken regelmäßig ab und suchen dann Halt in meiner Bibel, in Liederbuch oder sonst wo. Ich meine, diejenigen Adventspredigten, in denen der Prediger mit wuchtigen Worten über den Adventsrummel klagt, über die Berge von Lebkuchen lamentiert und das ständige Weihnachtsgedudel in den Kaufhäusern und auf den Weihnachtsmärkten. Gut, natürlich kann man darüber klagen, wenn es wenigstens kein Streik im Weihnachtsgeschäft gibt. Aber es liegt doch an uns, ob wir uns an den Bergen von Lebkuchen dumm und dämlich essen, oder ob wir uns an von einem kleinen Bissen Lebkuchen im Mund den ganzen Advent schmecken. Und damit auch die Kinder und Enkelkinder zeigen, dass wir als Christen etwas ganz Wunderbares haben, dass sie dafür ein Gespür bekommen. Auch die Kleinsten. Es geht um Christi Geburt. Und etwas Extras und ein bisschen Dekoration darf dann nicht fehlen. Es liegt doch an uns, ob wir auf die großartigen Adventslieder hören, ob wir sie selbst singen, wie wir das bis jetzt getan haben, ob wir van Herzen froh werden. Und es liegt an uns, ob wir hier in der Kirche oder vielleicht in unseren Häusern oder wo immer, so Advent feiern, dass die Menschen verstehen, was wesentlich an dieser Zeit im Jahr ist. Und was mal schmückendes, mal störendes Beiwerk ist. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Die alte Frage des Advents richtet sich zunächst einmal an uns. Nicht an die, die ihre Geschäfte dekorieren oder das Musikprogramm von Adventsmärkten aussuchen. Wie wir gestern das erlebt haben in Kemmert. Wie bereiten wir uns in diesen Tagen auf das Weihnachtsfest vor? Wie stellen wir uns mit ganzem Herzen auf die großen Festtage am Jahresende ein? Het is interessant, es scheint fast, als habe der Apostel Paulus uns höchstpersönlich eine Antwort auf unsere Frage geschrieben. Wie wir uns auf die kommenden Festtage, auf das Kommen unseres Herrn vorbereiten können. Darf ich euch einladen, mit mir zu lesen, was er schreibt in seinem Brief an die Römer. Ich lese Kapitel 15 ab Vers 4 bis zu Vers 13. Vielleicht hast du gedacht, nou ja, Advent, dan leest man profetieën und es geht um das Evangelium. Hat Paulus auch etwas darüber zu sagen? Ja, sicher. Römer 15, ab Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Und wiederum, spricht Jesaja, es wird kommen, der Spross, als der Wurzel Isais, und wird aufstehen, und zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ist das kein reicher Text? Kann man schon 2 Monate lang eine Predigt überhalten. Machen wir nicht. Aber mir scheint, dass uns Paulus hier wenigstens 2 Hinweise darauf gibt, wie wir uns auf das Kommen unseres Herrn vorbereiten können. Einen, sag mal, ziemlich schwierigen und einen ziemlich leichten. 2 Hinweise und beide gehören zu dem einen göttlichen Plan, wovon Paulus in den ganzen Brief erzählt. Gottes Heilsplan. Ich fange besser mit den leichten Hinweis an. Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das hört sich jede Zeit in den ganzen Kapitel an. Hoffnung, 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 Trost und Hoffnung. Also, zuerst verweist Paulus einmal auf das Alte Testament, auf die großartigen Verheißungen, die in ihm erhalten sind. Ja, das ist interessant, hè? Wenn wir verstehen wollen, was Weihnachten ist und wer daar komt, dan sollen wir auf diese herrlichen Texten hören und sie im Alten Testament nachlesen. Zum Beispiel im Buch der Propheten Jesaja. Bereitet dem Herr den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Eben das ist Aufgabe in Advent. Dem Herrn den Weg zu bereiten, die Türen unserer Welt und die Tore unserer Herzen zu öffnen für ihn. Paulus zitiert in unserem Text 4 Verse aus dem Alten Testament. Hast du es bemerkt? Eine aus dem Gesetz, eine aus den Propheten, 2 aus den Schriften. Also aus alle Abteilungen des Alten Testaments. Alle 3. Zum Beispiel ein berühmter Vers aus dem Prophet Jesaja. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Was ist nicht alles in diesem kleinen Vers enthalten? Wurzel Isais. Da wird zunächst einmal auf die wunderbare Geschichte angespielt. Weißt du noch, dass der Prophet Samuel nach Bethlehem geht und sich die 7 Söhne eben jenes Isai der Reihe nach ansieht. Und dann den 8. der gerade noch die Schafe hutet, zum König von Israel zu salben. Ausgerichtet der Hirtenjunge David, wie zu dem großen König des kleinen Israel und zum Stammvater einer bedeutenden Familie, der nach seinem eigenen Vater Wurzel Isais genannt wird. Warum ist das? Der Mensch sieht an, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So wird im ersten Buch Samuel kommentiert, dass Gott nicht die Starken und Schönen auswählt, um seine Sache in dieser Welt voranzubringen. Nicht die, die alle Menschen eigentlich schon für repräsentativ und bewährt halten, sondern den Nachwuchs, die man versteckt und für unqualifiziert hat. Auch Jesus stammte, wie es am Anfang des Matthäus-Evangeliums heißt, aus dieser Familie. Er war ein Sohn Davids. Einer aus dieser Sippe. Einer, dem niemand Größeres zuvertraut hat. In Bethlehem geboren wie sein großer Vorfahr David und dessen Vater Isai. In Nazareth aufgewachsen, man plauderte uneheliches Kind. Zimmermann, wie der Ehemann seiner Mutter Maria, nie studiert und doch der Herr unseres Lebens, ein König wie David, der wahre König der Welt, einer, der im hintersten Winkel des römischen Reiches aufwuchs. Und ist eine Botschaft doch von einem kleinen See im Nahen Osten über das ganze Reich ausgebreitet wurde und bis auf den heutigen Tag in aller Welt verkündigt wird. Überall, alle Kontinenten. Auf den werden die Heiden hoffen, heißt es bei Jesaja. Und Paulus zitiert uns die Verheißungen aus dem Alten Testament, damit wir sie hören. Damit wir sie nachlesen und verstehen, worauf und auf wen wir warten. Was lernen wir dann vom Alten Testament? Zum Beispiel, dass Gott schon immer die Kleinen, die Vernachlässigten, die Einfachen ausgewählt hat, um sein Werk zu tun und sein Wort zu Geltung zu bringen. David, den jüngsten Sohn Isaïs, einen Milchbart. Das kleine Volk Israel, mitten zwischen den Großmächten Assur und Ägypten, mit Viehhirten und Bauern als Propheten, und eben wie man dacht, einen Zimmermannssohn als Heiland der Welt. Der Welt. Sagt Jesus gegen die Frau in Samaria, Johannes 4. Wir, die Christen, sollen, sagt Paulus, die Geschichte von der Geburt Jesus von dem Hintergrund der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel begreifen, wie sie im Alten Testament aufgezeichnet ist. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, zitiert Paulus einen Psalm. Und lobet den Herrn alle Heiden. Aber was machen diese Heiden hier? Und noch eine Frage. Habe ich daar een gespür davon, dass wir dazu gehörten? Wir hier in Europa? Wir hörten damals nicht im Bund Gottes. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, mit Israel. Aber, meine Lieben, genau das gehört zur frohen Botschaft von Weihnachten. Christus wurde geboren als Heiland der Welt, für Juden und für Heiden. Schau mal, wie das hier zusammenkommt. In vers 8 und vers 9. Das ist interessant. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Das sind also die Juden. Er ist ein Diener der Juden geworden. Warum? Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Dafür ist er ein Diener der Juden. Die Heidenen aber, Vers 9, die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen. Verstehst du? Das sind klar zwei Sachen. Es geht um die Joden und Gottes Wahrhaftigkeit und um die Heiden und Gottes Barmherzigkeit. Aber wie verhalten die beiden sich? Schau mal, wie der Anfang, der Paulus. Ich sage euch, dass Christus ein Diener der Juden geworden ist. Und was ist seine Rolle als Diener? Zuerst die Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob zu bestätigen. Und zu zweit die Heiden mit einzubeziehen. Es gibt also einen Unterschied. Für die Juden diente Jesus Gottes Wahrhaftigkeit, um seine Treue zu beweisen in seinem Bund. Den Heiden dennoch bewies er Gottes Barmherzigkeit, Gottes nicht bundgebundenen Barmherzigkeit. Denn obwohl die Verheißung an Abraham lautete, in dir sollen gezegend werden alle Geschlechter auf Erden, had de Gott mit den Völkern keinen Bund geschlossen. Alles was wir in unsere Serie Bibelstudien über den Bund bis jetzt in Genesis und Exodus gelesen, das war alles nur für die Nachkommen Abraham, ja, und Jakob. Also, die Völker waren nicht in einem Bund mit Israel vergleichbar. Und darum wurde Christus zum Diener aus Barmherzigkeit gegenüber den Heiden und aus Treue gegenüber Israel, zum Nutzen aber beider. Dass wir hier jetzt sind, dass wir hier hören zum Wort, ist ein Zeichen Gottes Barmherzigkeit. Das muss man immer behalten. Wir leben vom Gnade allein, von Gottes Barmherzigkeit allein. Und Paulus unterstreicht dies mit 4 Zitaten aus dem Alten Testament. Und ich finde das hochinteressant. Alle beziehen sich auf die Heiden. Und was sollen die Heiden dan? Die sollen Gott loben und anbeten. Daarom wil ik die loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Psalm 18. Und wiederum, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und Psalm 117, lobet dem Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Een wunderbare Gedanke, wenn man mit Migranten arbeitet, zum Beispiel in unserem Land, dass man da auch das Perspektiv sieht. Dafür ist Jesus auch gekommen, um sie Barmherzigkeit zu beweisen, weltweit. Wunderbar. Und wenn wir diesen Empfehlungen des Paulus folgen und während der Adventszeit fleißig im Alten Testament lesen, die wunderbare Geschichten und herrliche Verheißungen bedenken, dann hilft auch das Alte Testament uns, um Jesu Wort und Werk und Person besser zu verstehen. Aber Paulus hat noch einen zweiten, etwas, habe ich gesagt, etwas schwierigeren Hinweis für uns. Wir sollen uns auch in unserem Verhalten auf das Kommen Jesu Christi erstellen. Wir sollen, so sagt er, einträchtig gesinnt sein untereinander und uns nicht pausenlos streiten. Wir sollen einmütig Gott loben und nicht vielstimmig uns zerstritten. Geteilt in allerhand Richtungen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das griechische Original ist eigentlich noch präziser. Da steht eigentlich, nehmt einander in der Gemeinschaft an. Nehmt euch in die Gemeinschaft auf, so wie Christus euch in die Gemeinschaft aufgenommen hat. Und schau mal, Paulus. Paulus, die sagt das zu Heiden in Rom. Zu Menschen in der Hauptstadt des Kaiserreiches. Als der Antisemitismus stark war, wie heute. Und Juden und Heiden außerhalb der Kirche in einem Zustand gegenseitiger Verachtung lebten. Paulus erinnert sich daran, dass Jesus ganz neue Gruppen und neuen Bund in einem neuen Bund mit seinem Volk aufgenommen hat. Nach den Juden sind nun auch Heiden eingeladen und, Wunder auf Wunder, aufgenommen. Und er fordert die zerstrittene römische Gemeinde auf, dass sie sich untereinander annimmt, alle in die Gemeinde aufnimmt und niemanden ausgrenzt, weil auch Christus alle eingeladen hat. Was bedeutet das für uns? Ich habe mir das in die letzte Woche, daar heb ik viel über nachgedacht. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das nicht, dass wir uns im Advent nicht nur in Gedanken auf das Kommen Christi vorbereiten, sondern auch über die Konsequenzen davon nachdenken? Dass wir fragen sollen, ob wir nicht Menschen, die uns fremd sind und die wir ablehnen, etwas freundlicher ansehen können. Dass wir versuchen sollten, mehr Frieden zu halten und mehr Nachsicht zu üben in unseren Familien, am Arbeitsplatz und auch in der Nachbarschaft vielleicht. Und konkret, dass wir hier als Gemeinde, kleine Gemeinde, dass wir überlegen, ob wir in unserer Kirche nicht doch mehr Menschen einladen können, als wir das bisher tun und uns gegenseitig annehmen? Was denkt ihr? Ist diese Herausforderung heute nicht genauso groß als zu Zeiten des Paulus? Wenn wir so Kontakten haben mit Gemeinden, ob das jetzt nach Mennoniten sind oder Freikirchen oder Pfingstleute oder Landeskirchen, eigentlich ist das überall dieselbe Melodie. In praktisch jede Gemeinde gibt es verschiedene Menschen, die unterschiedliche Vorlieben und Vorstellungen davon haben, was passieren soll. Natürlich werde ich nicht sagen, folge jeder Irreweg, das ist Unsinn. Folge keine dumme Theorien und bleibe bei der Heiligen Schrift. Aber es gibt auch Menschen, die haben so in die Schwierigkeiten schmerzhafte Erinnerungen. Gott schenkt durch den Heiligen Geist einen Geist der Einheit, einen Geist des Wunsches auch nach Einheit, zur Ehre Gottes und der Bereitschaft, Verletzungen und Wunden des eigenen Stolzes zu vergeben, damit Einheit erreicht werden kann. Ein Beispiel. Wir haben das Lied gesungen von Jochen Klepper. Jetzt eine Frau, auch aus dieser Zeit, Corrie ten Boom. Habt ihr gehört von Corrie ten Boom?
Ja.
Glaube schon, ne? Wir hatten auch ein Buch gestern in die Adventmarkt von ihr und über ihr. Die Niederländerin, die während des Zweiten Weltkriegs in einem deutschen Gefangenenlager schwer gelitten hat. Und ihre Schwester dort unter der schlechten Behandlung sterben sah. Es ist interessant, bei einem Vortrag, sie hat nach dem Krieg hat sie versucht auch zu evangelisieren in Deutschland. Da wurde sie von einem der Wächter, die sie ganz brutal behandelt hatte, zur Rede gesteld. Er erzählte ihr, dass er jetzt Christ geworden war und bat sie um Vergebung. Ich finde das eine ganz bewegende Geschichte. Und ehrlich gesagt, hat sie auch ganz ehrlich geschrieben, ihm zu vergeben, schien ihr im ersten Moment unmöglich, wirklich, absoluut, das geht nicht. Aber mit der Hilfe Christi tat sie es. Und so verband ein von Gott gegebener Geist der Einheit zwei Menschen, deren Versöhnung menschlich gesehen unvorstellbar schien. Und Gott hat ihre Mission in Deutschland gewaltig gesegnet. Es ist eigentlich namentlich dieses Beispiel. Ich glaube schon, das hat ihr als ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Botschaft gemacht. Es ist nur ein Beispiel. Aber es verdeutlicht, wie Gottes Plan Entfremdeten zu vereinen unter Menschen, die Jesus nach